Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen sowie Buchempfehlungen und mehr über uns erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail@stoikerpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Mein Name ist immer Markus Rüther. Ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater und mir gegenüber sitzt auch wie immer Ralf Kurz.
Genau, Ralf Kurz, mein Name ist Softwareentwickler und Mentaltrainer.
Und heute sind wir nicht nur zu zweit, also für diejenigen, die uns jetzt auch zusehen und nicht nur hören. Wir haben einen Gast, nämlich Dr. Christian Dürnberger. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Christian, also schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlichen Gruß aus Wien.
Ja, so ein bisschen hört man es auch am Dialekt. Das hört sich ein bisschen nach Urlaub an, habe ich ja, glaube ich, in der Vorbesprechung schon gesagt. Also ich freue mich sehr auf das Gespräch. Das assoziiere ich dann also immer ein bisschen mit Urlaub. Aber zu jetzt mal weg von den persönlichen Anekdoten, worüber wir ja eigentlich sprechen wollen, ist ein Buch von dir. Und das Buch halte ich einmal in die Kamera. Das hier, und das trägt den Titel Die Nacht der Fragen und der Morgen danach, ein Roadtrip durch die Geschichte der Philosophie. Bevor wir zum Buch kommen, du kennst das natürlich, Christian, muss man ja erstmal auch über den Autoren ein bisschen sprechen. Und in der Regel machen wir es hier in dem Podcast so, dass wir den Autoren oder die Autorin etwas ausführlicher vorstellen. Das ist bei dir jetzt ein bisschen herausfordernd, denn du hast mehrere Herzen in deiner Brust. Du bist ja einmal akademisch arbeitender Philosoph, also ein bisschen politisch agierender Akademiker, vielleicht kann man das so sagen, und Schriftsteller. Und ja, vielleicht verrätst du uns jetzt mal, was es da alles mit auf sich hat, bevor ich das einfach falsch einführe. Wie viel bist du denn? Und wenn ja, wie viele denn eigentlich?
Ja, vielen Dank. Also ich würde ja mal beginnen mit, ich habe Philosophie studiert. Ich tue mir schon ein bisschen schwer zu sagen, ich bin Philosoph, da habe ich so altehrwürdige Assoziationen und auch einen hohen Anspruch an jemanden, der Philosoph ist, also jemand, der einen originellen Gedanken hat, den er konsequent zu Ende denkt. Da muss wahrscheinlich die Ideengeschichte entscheiden, wer dann für uns später mal als Philosoph, als Philosophin gilt. Aber ich habe Philosophie studiert, hier in Wien, an der Universität Wien, bin danach nach München gegangen und habe dort an einem Ethikinstitut TTN mit Namen, an der LMU München weitergearbeitet und habe auch in München promoviert und bin sehr, sehr schnell in eine Richtung gegangen, die mich bis heute sehr interessiert, nämlich Fragen der angewandten Ethik im weiten Themenfeld Landwirtschaft, Umwelt, Tiere. Also das war quasi meine akademische Laufbahn und ich bin 2015 und zurückgekehrt nach Wien und bin jetzt hier. Und das ist auch schon ein bisschen eine Überleitung zu dem Romanprojekt, zu dem Roman, den wir heute besprechen werden. Ich arbeite nämlich jetzt an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, genauer am Messerli-Forschungsinstitut, Abteilung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. Das heißt, man sieht, ich bin Philosoph, arbeite aber an einem medizinischen Campus. Das heißt, ich unterrichte hier Ethik für angehende Tierärzte und Tierärztinnen. Ich spreche über Philosophie mit Menschen, die nicht Philosophie studieren. Und das ist gewissermaßen ein Setting, in dem ich immer wieder zu stehen komme. So wie du das beschrieben hast, was ich sehr, sehr gerne mache in meiner Freizeit gewissermaßen ist, ich mache gerne Workshops mit Bauern und Bäuerinnen über grüne Gentechnik, Tierwohl. Das heißt, ich bin nicht nur jemand, der diese klassischen Papers schreiben muss als Akademiker, sondern ich gehe auch gerne raus und jetzt zugespitzt, red mit niederbayerischen Schweinebauern über Tierwohl um 19.30 Uhr in einem niederbayerischen Gasthaus. Das mache ich seit 15 Jahren, das mache ich gerne. Das heißt, ich bin so ein bisschen zweigeteilt zwischen akademischer Philosophie und rausgehen und mit Menschen über Ethik und Philosophie sprechen.
Ja, und nicht nur das, du bist auch Schriftsteller.
Ja, das ist jetzt eine ähnliche Antwort wie, welche Assoziationen gehen mit Schriftsteller einher, wie bei welche Assoziationen gehen mit Philosoph einher. Also ich sage mal, ja, ich bin Schriftsteller, weil ich Bücher geschrieben habe. Das sind natürlich meistens Sachbücher. Das heißt, Die Nacht der Fragen und der Morgen danach ist mein erster Roman. Vorher habe ich nur Kurzgeschichten, vor allem im Genre der Science Fiction geschrieben. Das kennen dann nur wirkliche absolute Liebhaber dieses Genres, würde ich mal sagen. Aber jetzt habe ich einen Roman vorgelegt, Die Nacht der Fragen und der Morgen danach.
Jetzt sind wir ja Stoiker-Podcast, ne? Und wir haben noch eine Frage, die wir unseren Gästen immer stellen. Auch am Anfang direkt, bevor wir dann, glaube ich, ins Buch einsteigen. Bist du Stoiker?
Oh Gott, ihr erwartet wahrscheinlich jetzt, warum spielt Seneca eine durchaus große Rolle in meinem Roman? Da habe ich schon befürchtet, dass ihr fragt, ist Seneca einer deiner Lieblingsphilosophen? Und meine ehrliche Antwort ist nein. Mhm. Aber Seneca oder überhaupt die stoische Philosophie kommt in meinem Leben quasi in Phasen. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Studium zum Beispiel hatte ich das Gefühl, ist das eigentlich wirklich Philosophie? Das ist so Weisheitsliteratur, sind das nicht nur Kalendersprüche? Aber diese Phase verging auch und in den letzten Jahren merke ich dann, ich lese manchmal privat einfach so aus Interesse Seneca, weil es für mich eben dann mehr als Kalendersprüche sind. Das heißt, mein Stoertum kommt in Phasen und geht auch in Phasen manchmal wieder.
Und das leitet ja schon ein bisschen über zum Buchprojekt. Vielleicht wollen wir da noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Wie bist du denn all das, was du uns jetzt gerade erzählt hast, mal genommen zu diesem Buch gekommen? Manchmal ist es ja so, dass Leute zu solchen Büchern kommen, ja, weil sie einfach so eine Idee haben, oder manchmal entwickelt sich das organisch aus dem, was sie vorher gemacht haben. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich saß in Wien in der Küche bei einem Glas Rotwein und hatte gerade ein Sachbuchprojekt, was sind die moralischen Herausforderungen von Veterinärmedizinern und Veterinärmedizinern in der Nutztierhaltung. Dieses Sachbuchprojekt hatte ich gerade abgeschlossen und ich saß dann da und dachte mir, welches Buch möchte ich eigentlich wirklich schreiben? Das meine ich jetzt nicht despektierlich meinen früheren Büchern gegenüber, aber so, dass ich mir denke, was würde ich denn jetzt schreiben wollen, wenn es nicht davon abhängt, welches Projekt wird gerade gefördert oder wie viel Peer-Reviewed Papers brauchst du in diesem Jahr als akademisch arbeitender Philosoph. Und dann habe ich so gemerkt, ich möchte ein Buch über Philosophie schreiben, weil je mehr du in diesen angewandten Ethikdebatten drinnen bist, desto mehr entfernst du dich natürlich auch ein bisschen von dem, warum man wirklich mal Philosophie studiert hat, um diese fetten, dicken Bücher, die teilweise 2000 Jahre alt sind, zu lesen. Da dachte ich mir, das wäre eigentlich schön, so ein bisschen Philosophiestudium revisited für mich, dass ich mir das nochmal anschaue, was ist davon eigentlich übrig geblieben. Und dann das zuvor genannte. Ich spreche ständig über Philosophie zu Menschen, die sich vielleicht gar nicht so sehr für Philosophie interessieren und die auch, das merke ich immer wieder, ein bisschen eingeschüchtert sind von diesem Begriff. Weil das sind diese dicken Schwarten, das sind meist lange verstorbene Männer, total kompliziert. Also da ist immer so ein bisschen Demut und Ehrfurcht oder auch Furcht vor dem Begriff der Philosophie und dachte, eigentlich wäre es schön, eine Einführung in die Philosophiegeschichte zu schreiben, die aber mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einem bestimmten spielerischen Ton daherkommt. Das war die Ambition.
Also ist es eigentlich das Buch, du hast das Buch geschrieben, was du gerne früher gelesen hättest.
Das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich hätte, genau. Und ich habe so ein bisschen auch für Studentinnen der Philosophie geschrieben oder auch für Menschen. Ich mache viel Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung. Da satteln Menschen auf Philosophie und Ethik um und wissen oft dann zu Beginn gar nicht so genau, was ist es. Ich dachte, das wäre ein Buch. Das fehlt denen. Das schreibe ich jetzt.
Ja, spannend. Also ich meine, ich würde aus meiner Sicht sagen, das ist dir gelungen, die erste Intention so rüberzubringen. Das zweite ist, wie kam es dazu, dass du daraus so eine Art Rätselbuch gemacht hast? Also es ist ja nochmal ein Kniff obendrauf sozusagen.
Ja, also wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, ich möchte eine Einführung in die Philosophie schreiben, muss man ehrlich sein, nämlich die zweite Frage ist dann, braucht's das? Es gibt tausende Einführungen in die Philosophiegeschichte, gute und weniger gute. Und ich dachte, ich mache was anderes, nämlich ich mache einen Roman, der zugleich diesen doppelten Boden hat und eine Einführung in die Philosophiegeschichte ist. Also vielleicht darf ich kurz das Konzept des Buchs an dieser Stelle ein bisschen vorstellen. Nämlich, es sind ja zwei Bücher in einem. Man kann dieses Buch lesen und es ist ein Roman. Es ist eine Art Kriminalgeschichte, also es soll ein bisschen spannend sein. Und wir begleiten einen Ich-Erzähler, die Hauptfigur, auf eine Party, in einem wunderschönen Schloss, ganz superreiches Anwesen. Und die ganze Geschichte spielt innerhalb einer Nacht, die Nacht der Fragen. Und die Hauptfigur wird im Zuge dieser Nacht, dieser Party, dieses großen Festes, nicht nur immer betrunkener. Der Arbeitstitel war Besoffen durch die Philosophiegeschichte, Klammer zu. Okay. Nicht nur immer betrunkener, sondern er wird auch verwickelt in eine politische Verschwörung. Und der kommt da langsam auf die Schliche. Und da er höchst erfolgloser Journalist ist, der privat und beruflich in einer ganz schlimmen Krise ist, springt er plötzlich an und denkt sich, das ist meine Chance. Endlich mal echten Journalismus. Ich bin einer politischen großen Verschwörung auf der Spur. Die decke ich jetzt auf. Die bringe ich in meine Zeitung. Zugleich trifft unsere Hauptfigur im Laufe dieser Nacht 24 Menschen, kommt mit denen ins Gespräch und jeder dieser 24 Menschen steht für einen Philosophen, eine Philosophin in der Geschichte der Philosophie. Das heißt, der sitzt mal an der Bar, kommt ins Gespräch mit dem Barkeeper und der Barkeeper sagt dann Sätze, die ganz, ganz typisch sind für einen bestimmten Philosophen. Und der Leser, die Leserin, und jetzt kommt Kriminalgeschichte mit doppeltem Boden, ist nämlich selbst der Detektiv, die Detektivin, weil man selber kann miträtseln, wer ist jetzt der Barkeeper, der sagt, das Leben ist doch von Beginn an nur Leid und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, dieses Leid zu überwinden. Und so kann man 24 Denker und Denkerinnen kennenlernen in einem Kriminalgewand, in einer Geschichte rund um eine politische Verschwörung. Und damit es ein bisschen leichter ist, habe ich die konkreten Hinweise in erweitertem Abstand gesetzt im Buch. Das heißt, der Leser, die Leserin merkt, ah, okay, jetzt sagt diese Figur etwas, was ganz, ganz typisch ist. Und jetzt kann ich zu raten beginnen. Und wenn diese Kriminalgeschichte irgendwann fertig ist, weiß gar nicht wie lang, 200, 300 Seiten, dann kommt die Auflösung und dann kommt der Part, mit dem ich ja eigentlich beginnen habe müssen. Ich habe mich zuerst mal hingesetzt und gesagt, so, jetzt wähle ich 24 Philosophen, Philosophinnen aus. Das ist schon mal ganz, ganz schwer. Und dann das Schwerste überhaupt, jetzt beschreibe ich mal, bleiben wir bei Seneca, beschreibe ich mal Seneca so, wie ich ihn verstehe. Nicht, was irgendein Professor in der Vorlesung zu mir vor 20 Jahren im Studium gesagt hat. Wie verstehe ich eigentlich Seneca? Und zwar so runtergebrochen auf 5 Seiten. Das war die große Herausforderung natürlich, weil bei 24 Philosophen und Philosophinnen muss man sich erstmal wieder einlesen und dann versuchen, auf 5 Seiten runterzubrechen. Genau. Und erst dann habe ich mit der Kriminalgeschichte zu schreiben beginnen können. War das jetzt eine Antwort auf deine Frage eigentlich? Irgendwie vielleicht.
Klingt gut. Also ich würde im Nachhinein gerne mal das Storyboard sehen, weil es doch immer wieder auch hier und da Überraschungen aufpoppen mit Personen, die am Anfang mal da waren, dann kommen sie wieder, dann sind sie wieder weg und dann lässt einer auch so nebenbei noch irgendwas fallen, wo du denkst, ach ja, netter Kommentar, so hat, also der, wenn die Gedankengebäude so ein bisschen gegeneinander kollidieren, das fand ich mal ganz schön herausgestellt.
Es gibt wirklich ein, also das Storyboard selber als Word-Datei ist extrem kompliziert, ja. Aber an irgendeiner Stelle, als ich die Philosophiegeschichte Teil geschrieben hatte, habe ich mich hingesetzt mit einem großen Plakat und das Plakat gibt es noch und habe jede Figur aufgezeichnet, in welchem Verhältnis steht es zu wem. Also es ist wäre das Buch ein Riesenbestseller geworden, hätte ich das Plakat noch verkaufen können als für Groupies.
Schön. Ja, das kann ja noch kommen.
Ja, darauf warte ich noch.
Genau, das kann. Vielleicht einfach, um das noch mal ein bisschen deutlicher zu machen. Ich habe gerade noch mal geschaut. Also 250 Seiten, also wenn man dieses Buch sich anschaut und anschafft, bekommt man 250 Seiten Krimi. Das ist ja schon einfach eine ausgewachsene Geschichte. Man bekommt etwa, wenn ich das gesehen habe, 100 Seiten Zusammenfassung. Und du hast das tatsächlich ja in Tabellen aufgeführt. Das heißt, man findet da diese 24 Personen und die korrelieren, also die 24 Personen, die in der Geschichte vorkommen, und die korrelieren dann mit wirklichen PhilosophInnen, ja, die es eben gab oder noch gibt. Und dann wird aufgeführt auf der linken Seite einer Tabelle, was die dann sagen, also die Hinweise, die man im Text findet. Und dann auf der rechten Seite, wenn ich das richtig gesehen habe, das, was denn korreliert. Also was Leben und Denken dann des Philosophen ausmacht. Ne? Also warum das so typisch ist für diesen Philosophen. Und wenn wir das jetzt abgehakt haben, diese Tabelle, dann gibt's ja noch einen dritten Teil des Buches, nämlich die Philosophiegeschichte. Die haben wir noch, sind wir jetzt noch gar nicht drauf richtig eingegangen.
Genau, das war die große Herausforderung, diese Philosophiegeschichte als normalsterblicher Mensch, der irgendwann Philosophie studiert hat und jetzt dort arbeiten darf, zu schreiben, weil es einfach extrem schwierig ist, sich zu überlegen, was sagt Wittgenstein jetzt eigentlich wirklich? Also wie verstehe ich das? Und ich hoffe, also was heißt ich hoffe, genau, selbst wenn der Krimi keinen Spaß macht, hat man noch immer eine solide Einführung in die Philosophiegeschichte, zumindest dann 24 ausgewählte Denkerinnen und Denker in der Hand. Das heißt, das sind zwei Bücher in einem. Also, so würde ich das, vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen nach PR-Sprech, aber ich weiß auch, das Buch ist nicht ganz billig, aber es sind zwei Bücher in einem und es hat sich auch so angefühlt, das zu schreiben.
Und das Ganze ist ja, der Ralf sagt es ja schon, keine Geschichte für den Stoiker oder Stoizismus. Ein bisschen haben wir auch schon über den Stoizismus und deine Beziehung dazu gesprochen. Nichtsdestotrotz kommt ein Stoiker da drin vor.
Ja, also ich musste mal die 24 Denker und Denkerinnen auswählen und ohne jetzt zu viel zu spoilern, klar sind es die großen Namen. Also ein Sokrates wird drin vorkommen, ein Platon wird drin vorkommen, ein Aristoteles wird drin vorkommen, ein Wittgenstein auch. Und dann muss man sagen, nicht alle dieser Philosophen und Philosophinnen sind gleich leicht oder gleich schwierig in eine Kriminalgeschichte, wo man betrunken durch ein Fest torkelt und eine Verschwörung aufklärt, einzuweben. Da gibt's welche, die haben sich sehr gesperrt, würde ich mal sagen. Eine Erkenntnistheorie von einem Kant oder auch die Logik eines Wittgensteins, das ist schwer, das als Smalltalk-Party-Thema so nebenbei ein bisschen mitzuteilen. Also, was ich nicht gemacht habe im Buch ist, dass da sitzt die Ich-Figur die ganze Zeit an der Bar und dann kommen 24 verschiedene Menschen rein und der Philosoph erzählt immer, was er sich denkt, sondern das soll schon eine stimmige Geschichte sein, wo quasi die Philosophie so auch ein bisschen im Nebenbei erzählt wird und dazu passt zu dieser Kriminalgeschichte. Und warum spielt Seneca eine vergleichsweise große Rolle, ist natürlich, weil Seneca unglaublich alltagstauglich ist in seiner Philosophie. Diese sogenannte Weisheitsliteratur, die manchmal ein bisschen belächelt wird, ist auf den zweiten Blick natürlich überhaupt nicht zum Belächeln, sondern extrem spannend, weil da sitzt jemand und denkt viel darüber nach, was es bedeutet, ein gutes Leben zu führen. Das heißt, man kann Seneca teilweise 1:1 übernehmen. Das kann man bei Wittgenstein zum Beispiel nicht, muss man einfach so sagen. Oder bei Kants Erkenntnistheorie, sehr, sehr tricky. Das ist der eine Grund, warum Seneca eine, ja, man kann, das können wir spoilern, oder? Seneca ist der Gastgeber dieser riesigen Party. Also Nicolas Landau heißt er dann in meinem Roman, ist der Gastgeber. Und der feiert da, dass er ein großes neues Buchprojekt abgeschlossen hat, weil er ist ein Bestsellerautor. Und hier sehen wir schon das Zweite. Bei Nicolas Landau, / Seneca, habe ich mir erlaubt, nicht nur Teile seiner Philosophie zu verwenden, sondern auch Teile aus seinem Lebenslauf. Mhm. Weil das ist der zweite Grund, warum Seneca so ein großartiger Philosoph für meinen Roman ist, weil sein Leben selbst ja schon wie ein Roman aufgebaut ist. Da haben wir einen Philosophen, der wird ungeheuer reich, der gehört zu den wichtigsten, angesehensten Menschen seiner Zeit, in der Metropole seiner Zeit und dann noch diese Nähe zur politischen Macht mit allen Problemen rund um Verschwörungen, also Nero etc. etc. Das heißt, bei Seneca hat man nicht nur eine sehr, sehr alltagsnahe Philosophie, man hat auch einen unglaublich spannenden, schillernden biografischen Aufbau seines Lebens. Und dazu vielleicht ein wichtiger Punkt noch. Grundsätzlich hat dieses Buch nur zwei Spielregeln. Das erste habe ich schon gesagt. Wenn etwas in einem erweiterten Abstand im Text gedruckt ist, ist es ein Hinweis auf einen konkreten Philosophen, eine konkrete Philosophin. Das ist Spielregel Nummer 1. Und Spielregel Nummer 2 ist, da es in der Philosophie um Gedanken und Argumente und Positionen geht, nicht um Hautfarbe, Geschlecht, Alter, geben diese Dinge, körperliche Erscheinungsformen, keinen Aufschluss darüber, wer welcher Philosoph ist. Zugespitzt, Sokrates kann im Roman uns als 5-jähriges Mädchen begegnen. Bei Seneca aber, muss ich ehrlich sagen, war es einfach zu verlockend. Seneca ist in meinem Buch ausnahmsweise sehr ähnlich, also Nicolas Landau sehr ähnlich dem echten Seneca. Das ist ein hocherfolgreicher, eher älterer Bestsellerautor, der eine große Nähe zur politischen Macht hat, also so wie Seneca zu Nero.
Was ich da vielleicht noch besonders hervorheben will, ist auch, dass die Figuren, die Bekannten und die mir Unbekannten, jetzt auch zumindest in meinem Kopf in einem moderneren Setting auch unterwegs sind. Also ich kann mir jetzt gut den Seneca und andere antike Philosophen eben in einem modernen Party-Setting gut vorstellen und auch wie sie halt, auch wie dann diese Ideen miteinander interagieren. Also es hat ein bisschen Staub von meinen Storys und Bildern genommen.
Wunderbar, also das nehme ich als Kompliment sehr, sehr gerne an, weil das meinte ich zuvor mit Philosophie klingt einschüchternd, es klingt aber oft auch ein bisschen verstaubt und dann haben wir halt Menschen, die haben vor 2000 Jahren über irgendwas nachgedacht. Aber wie gesagt, Seneca ist das perfekte Beispiel. Dessen Sätze kannst du 1:1 übertragen und es fühlt sich nach dem Jahr 2023 an.
Und dazu, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, Ralf, was du jetzt gerade sagst, wenn man sich mal die einzelnen Figuren anguckt, also wenn man tiefer reingeht, also diejenigen, die zum Beispiel Sokrates und Platon spielen, das sind ja auch Figuren, die ganz am Anfang vorkommen, die im Zentrum spielen, das sind Influencer, ne?
Ja, das wäre das, genau. Ich meine, das ist immer so schwierig. Ich würde gerne natürlich vorlesen, welche 24 Leute vorkommen, aber das ist ja eigentlich auch schon ein Spoiler. Aber ich glaube, Sokrates zum Beispiel ist eine Figur, die erkennt man auch sehr leicht und Platon, deswegen kann man da gerne, glaube ich, mehr spoilern. Und es war so offensichtlich für mich. Was macht denn Sokrates? Der geht herum und stellt Menschen Fragen und er wird das heute natürlich wahrscheinlich mit einer Videokamera für YouTube und TikTok machen. Und sein Kameramann ist dann natürlich Platon, der, wo man nicht genau weiß, was ist eigentlich also was ist seine eigene Position und wie weit ist er einfach nur Groupie vom älteren Freund, den er da begleiten darf. Ja, das sind Influencer, das muss ich so festhalten. Aber sympathische Influencer. Es gibt ja auch unsympathische. Also die die wollen jetzt nicht eine gratis Hotelübernachtung oder so.
Ja, aber es spricht ja so ein bisschen dafür, was der Ralf auch gerade sagt, dass man manchmal das Gefühl haben könnte bei den Philosophen, insbesondere der Antike, das ist ein bisschen angestaubt, wie transportiert man das eigentlich in die heutige Zeit? Und das ist eben ein Versuch, das zu machen. Also was würde der Sokrates machen, so wie du das gerade eben beschreibst. Ne? Mhm. Und dazu muss man, glaube ich, auch noch erwähnen, es könnte ja jetzt so klingen, als hättest du sozusagen einfach Zitatschnipsel oder Fragmente übernommen, zum Beispiel von Seneca und dann eingewoben. So ist es ja nicht, ne? Sondern zu großen Teilen kennst du natürlich die Originalzitate, aber du verfremdest die, aber auf eine Weise, so dass man eigentlich noch die Gedanken erkennt. Mhm. Ne? Ja. Und da habe ich auch noch ein schönes Beispiel von Niklas Landau, wo er sozusagen einmal so ein Lebensadvice gibt, also einen Ratschlag. Er sagt nämlich, noch inmitten völliger Sicherheit, wenn wir ein gutes, bequemes Leben führen, müssen wir uns auf die schweren Prüfungen vorbereiten, müssen wir uns festigen gegen das, was das Schicksal vielleicht mit uns vorhat. So wie ein guter Soldat, der ja auch seine Übungen im Frieden macht, nicht erst in der Schlacht. Und da ist natürlich die Vorbereitung. Erstmal ist es so, dass, glaube ich, fast jeder, der sich mit dem Stoizismus auseinandersetzt, die Originalstelle kennt. Es ist aber nicht so, dass die sozusagen eins zu eins abgeschrieben ist, sondern sozusagen in einen bestimmten Kontext gesetzt ist. Und das finde ich einfach so bemerkenswert, faszinierend, dass man auf der einen Seite das Ganze ja ein bisschen verfremden muss, aber dann nicht so viel, dass die Leute das nicht wiedererkennen. Also hier erkennt ja jeder die Prämeditatio, dass man sich auch dann, wenn es einem gut geht, vorbereiten muss auf schlechte Zeiten, damit man nicht überwältigt wird und so weiter. Ne? Und das finde ich einen sehr gelungenen Zug. Hattest du mal mit dem Gedanken gespielt, auch die Originalzitate einzugeben, oder war das immer so auf deiner Agenda, das so zu machen?
Ich hatte mit dem Gedanken gespielt von Beginn an, dass es mir ganz, ganz wichtig ist, nicht die Originalzitate einzubinden. Warum? Weil ich da ein bisschen eine Instagramisierung der Philosophie wahrnehme, dass man einfach irgendwie ein Zitat, teilweise in altertümlicher Sprache, sich rauspickt, dann irgendwo auf eine schöne Folie klebt und dann sagt, Schatz, Leute, das ist Philosophie. Also ich wollte nicht so eine Collage an Zitaten machen, sondern es geht mir dann schon darum, was macht denn jetzt Arthur Schopenhauers Philosophie aus, und da möchte ich nicht nur eine Aneinanderreihung von Zitaten, und ich möchte auch nicht, dass eine Figur in einem Krimi 2023 spricht wie ein Mann im 18. Jahrhundert. Und natürlich, Mann übrigens, Schopenhauer könnte auch eine Frau sein, also das auch, damit seine Frauenfeindlichkeit ein bisschen konterkariert wird. Also mir war es, das, was du gerade beschrieben hast, war mir ganz, ganz wichtig, eben nicht zu tun, nicht einfach nur Zitate auf eine Collage kleben. Und ich habe jedes Zitat entfremdet. Ich wollte nicht, dass es auch zu einfach ist. Also ich denke, also bin ich, kennt jeder. Und was das Zitat so richtig bedeutet in der Descartes'schen Philosophie, das weiß dann eigentlich niemand. Nehme ich das Originalzitat, glaubt jeder, was gelernt zu haben, weil er sagt, ja, das weiß ich doch. Und in Wirklichkeit hat er nichts gelernt. Deswegen, alle Zitate wurden von mir entfremdet oder in die Moderne überführt. Und Descartes taucht übrigens nicht auf. Nächster Spoiler. Es tauchen mehrere Philosophen nicht auf, manche, weil ich sie nicht verstehe, und andere, weil kein Platz mehr war.
Ja, eine Frage habe ich tatsächlich noch zu den Konstellationen der einzelnen Figuren und ob das Zufall war oder von dir gewollt. Und zwar, wenn man sich die Familie von Niklas Landau anschaut, dann gibt es da ja mehrere, es gibt seine Ehefrau, aber eben auch die Kinder, nämlich Louis und Ada. Und wenn man sich anguckt, mit wem die korrelieren, ich weiß nicht, wie viel über da schon verraten sollen, aber es sind die drei großen ethischen Traditionen, nämlich der Tugendethik, des Utilitarismus und auch des Kantianismus oder Deontologie, die da vorkommen, innerhalb einer Familie. Mensch, da muss ja Sprengkraft sein, ja?
Das war Absicht. Ich dachte mir so, das ist natürlich der Klassiker, dass ein Bentham gegen Kant argumentieren darf, das leuchtete mir irgendwie ein, ist jetzt auch nicht das originellste Vorgehen von mir, das gebe ich gerne zu, aber ich dachte mir, auch wenn das jetzt nicht vorkommt, aber der Satz kommt vor, das müssen spannende Familienfeiern sein. Weil Bentham hört sich gerne reden, Kant, also die Figuren, die dann korrespondieren, hört sich gerne reden. Und dann hat man als Vater noch Seneca, der von den beiden einfach nur meistens genervt ist. Und die jüngste Tochter mit Schopenhauer, die sich als Fremdkörper in der ganzen Familie empfindet. Ich dachte mir, das wäre eine großartige Familienkonstellation. Also das war Absicht und das war sehr, sehr früh feststehend. Das sind auch in der Konstellation dann natürlich eigentlich einfache Figuren für mich. So jemand wie Aristoteles und seine naturphilosophischen Betrachtungen, die sind tricky, weil die passen nicht in Party-Location und die passen auch nicht so Familienstreitigkeiten. Genau.
Also es war an der Stelle, wo dieser Familiencrash so ein bisschen begann, war es auch sehr amüsant, das zu verfolgen, auch wie du es geschrieben hast, wie du es beschrieben hast, was da passiert ist, war fast schon ein bisschen, ich will nicht sagen absurd, aber es hat so, fand ich toll beschrieben, was da gerade für eine Gemengelage los ist in diesem Drama, wo sie sich, ach herrlich, also ohne viel zu spoilern.
Das, nur für die Leser und Leserinnen, nur ganz kurz. Also dann kippt unsere Hauptfigur ist ja dann noch halb bewusstlos und wacht gerade auf, weil er niedergeschlagen worden ist von einem Security, der einen großen französischen Existenzialisten mimen darf. Und er kriegt dieses Streitgespräch zwischen Bentham, Kant und Seneca ja wie in einem Theaterstück mit. Ja. Weil ich dachte, da erspare ich mir jetzt immer dieses sagte er, sagte sie, wirkte nachdenklich, sondern da spielen wir jetzt das Drama einfach durch. Das Drama einer Familie zwischen verschiedenen ethischen Positionen.
Was ich vielleicht nochmal betonen oder hervorheben möchte, was vielleicht auch ein bisschen was über mich verrät. Also ich finde ganz besonders schön dargestellt die delirischen Zustände des Ich-Erzählers, der ja dann über die Nacht mal betrunken und mal wieder weniger betrunken wird und auf andere. Und du hast bisher eben schon darauf eingegangen, dass der Titel des Buches auch hätte anders sein können. Mich hat das tatsächlich so ein bisschen erinnert an Darstellungen, auch natürlich ganz anderes Genre, The Doors of Perception von Huxley, wo man einfach so hautnah mitkriegt, wie bestimmte Drogen, wenn man sie so nennen will, eben wirken und Halluzinogene oder eben auch so Filme wie Fear and Loathing in Las Vegas, die irgendwie anschaulich machen, welchen Einfluss bestimmte Mittel auf uns haben. Mhm. War das auch ein Anliegen von dir oder kommt das an der Seite vor? Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu.
Kann ich zurückkommen zum Beginn, wo ich sage, ich saß in der Küche bei Rotwein. Also so ganz zufällig ist das nicht, weil ich dachte, wie kann man Menschen eigentlich wirklich einen spielerischen Zugang zur Philosophie mit einer gewissen Leichtigkeit vermitteln, eben indem man, und das war der Working Title, ein Buch schreibt, besoffen durch die Philosophiegeschichte. Man ist so ein bisschen leicht angetrunken, wobei meine Hauptfigur ja dann irgendwann mal kurz auch besoffen ist und sich übergeben muss. Das ist jetzt wirklich kein Spoiler, weil es nicht wichtig ist für das Ermitteln der Philosophie. Aber das war mir quasi insofern ein Anliegen, weil es mir auch als, großes Wort, Schriftsteller, Raum gibt, dass hier eine gewisse, ja, spielerischer Zugang und nicht alles todernst ist. Also so über Alkohol in die philosophische Reflexion, das kennen wir schon von der Antike, das ist auch der Ideengeschichte, glaube ich, durchaus tief eingeschrieben. Das war Absicht und das war relativ früh zu Beginn feststehend. Alkohol spielt eine gewisse Rolle und ja, aber am Ende ist er ja nüchtern, muss er ja quasi sein, weil der Schock ihn ausnüchtert.
Ja. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über das Buch gesprochen und auch, glaube ich, einige Stärken, so wie wir finden, herausgearbeitet und was einfach wertvoll an dem Buch ist. Es gibt natürlich immer die Frage auch an den Autoren oder die Autorin, was würden sie eigentlich anders machen, wenn wir dir die stellen?
Ich glaube, man könnte kritisieren die Auswahl, was heißt man muss die Auswahl kritisieren und ich erwähne es auch im Vorwort. Da muss man einfach auch beinhart zu sich selber sein. Es sind natürlich 24 Philosophen, Philosophinnen, die ich ein bisschen verstehen oder ich glaube sie zu verstehen und damit habe ich vor 20 Jahren Philosophie studiert und obwohl einer meiner Schwerpunkte interkulturelle Philosophie war, tauchen natürlich verdammt viele Europäer und Europäerinnen auf. Das könnte man kritisieren, aber ich habe mich jetzt nicht drüber getraut. So zu tun, als würde ich ein großer Kenner der asiatischen oder afrikanischen Philosophie sein oder der südamerikanischen. Das heißt, ich habe hier natürlich einen engen Blick, so ehrlich muss ich sein. Das zweite Thema, über das ich viel nachgedacht habe, ist natürlich, wieso kommen da so viele Männer vor? Da verteidige ich mich ein bisschen mit, in der Philosophiegeschichte über Jahrhunderte oder Jahrtausende haben wir fast nur Philosophien von Männern überliefert. Und also aus der Antike fällt es mir schwer, jetzt Philosophinnen zu identifizieren, die ich auch im Studium vermittelt bekommen habe. Das ist ein blinder Fleck vielleicht bei mir, vielleicht auch ein blinder Fleck in der Überlieferung. Da habe ich mir ein bisschen damit geholfen, also wie zuvor erwähnt, Platon muss ja kein Mann sein, also in der Geschichte dann. Und je näher wir ins 20. Jahrhundert kommen, dann holen die Frauen massiv auf. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, wir treffen Denker und Denkerinnen. Also es tauchen schon auch die Ideen von Philosophinnen auf. Und natürlich, ich würde sagen, vielleicht sind es überhaupt zu wenige. Vielleicht würde ich heute viel mehr Philosophen in den Roman verpacken, aber ich glaube, ich kenne die Antwort von meinem Verlag, der sagen würde, nein, Dürnberger, sind jetzt schon sehr viele, weil das ganze Ding ist 400 Seiten und das trägt natürlich dann auch ein bisschen zum Preis bei. Das heißt, wäre die Geschichte kürzer, könnte man den Preis ein bisschen reduzieren. Genau, das würde ich vielleicht anders machen, nochmal mehr darüber nachdenken, wen nehme ich eigentlich da auf? Und es fehlen große Namen, müssen ja bei 24.
Gibt es da noch ein Folgeprojekt, ja, auf das wir warten dürfen?
Ich lade jeden herzlich ein, der das jetzt hört, ein Folgeprojekt zu schreiben, weil prinzipiell finde ich nämlich schon, ich weiß nicht, wie man das nennt, also dieses Genre, was ich da gemacht habe, dass es eine Auflösung gibt. Ich lade jeden herzlich ein, den zweiten Teil zu schreiben. Ich werde es, glaube ich, eher nicht machen. Aber das Genre, nur weil ich musste das ja dann auch mal verkaufen gewissermaßen. Nicht? Man schreibt so ein Roman, dann schreibt man Exposé und dann tritt man in großer Demut an einen Verlag heran, weil ich dachte, das möchte ich nicht self-publishen, sondern ich möchte, dass das quasi tatsächlich über einen Roman, über einen Verlag abgewickelt wird. Das ist in meinem Fall der Dietrich Verlag, den haben wir noch gar nicht erwähnt, wichtig. Dietrich Verlag hat gesagt, das ist spannend, sowas haben wir noch nie gelesen, das verlegen wir. Und im Exposé hatte ich dann Genreprobleme. Also, was ist das? Zeitgenössische Literatur ist es natürlich nicht, weil es nicht Literatur ist. Ich arbeite ja nicht am Wort und an der Sprache, sondern ich habe eine gewisse Idee, die setze ich erzählerisch um. Und ich habe das dann genannt, ein philosophischer Wimmelkrimi. Weil in diesem Buch wimmelt es vor Philosophen und Philosophinnen, aber, und ich glaube, Sie haben völlig recht, die Verantwortlichen beim Verlag haben gesagt, das ist nett, aber so können wir das nicht. Das nehmen wir jetzt nicht. Der Wimmelbuch denkt jeder Mensch an ein Kinderbuch und deswegen ist das dann rausgefallen. Aber jeder soll sich eingeladen fühlen, den zweiten Teil im selben Genre zu schreiben. Von mir ist hier nichts zu erwarten. Ich bin jetzt mal müde. Ich glaube, man schreibt nur eine Einführung in die Philosophiegeschichte in seinem Leben und dann soll es auch gut sein.
Ja, und das Ganze, die Nachfrage nach Folgeprojekten, was würden Sie an oder was würdest du anders machen, sollten natürlich jetzt nicht den Eindruck verleihen, dass es kein gutes Buch ist, ne, sondern das sollte einfach darauf hindeuten, Mensch, wir wollen noch mehr von dem guten Stoff. Ja, also das ist sozusagen die Message.
Ja, vielleicht schreibe ich irgendwann wieder mal literarisch. Ich habe ja vorher auch, wie gesagt, Kurzgeschichten geschrieben, die unter anderem nominiert waren für durchaus angesehene Preise in Deutschland, Deutscher Science-Fiction-Preis etc., Kurt-Laßwitz-Preis. Das heißt, ich werde wieder, glaube ich, literarisch mal arbeiten, aber jetzt kommen wir wieder auch zu dem zurück, wie ich mich zuvor vorgestellt habe. Ich habe noch einen Brotberuf, akademische Philosophie, und hier muss man natürlich auch, so groß die Sehnsucht nach echten Büchern ist, Papers schreiben, Studien durchführen, auch das ist schriftstellerisches Tätigsein.
Das ist ja schon fast stoische Gelassenheit. Das können wir schon fast als Schlusswort nehmen. Also zumindest was mich angeht, sind jetzt die Fragen abgehandelt. Ralf, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Wir könnten vielleicht noch fragen, wo könnten denn die Hörer mehr über dich und das Buch erfahren? Also abgesehen davon, dass wir das natürlich in den Shownotes verlinken werden. Mhm. Aber ja.
Also wenn man mich googelt, findet man sicher natürlich das Messerlin-Forschungsinstitut, wo ich arbeite. Wenn man mehr über mich erfahren möchte, dann habe ich eine eigene Website, www.christiandürnberger.at. Dort sind auch die Kurzgeschichten genannt und eine Publikationsliste mit Bereich Ethik und Philosophie. Und das Buch grundsätzlich ist bei Dietrich erschienen und damit überall erhältlich, wo es Bücher gibt, beim großen bösen A oder wie das mittlerweile heißt, wie auch beim kleinen regionalen Buchhändler. Das heißt, das gibt's überall und es gibt's auch als E-Book. Das wäre vielleicht ganz, ganz wichtig. Und was wir haben vorher nicht drüber gesprochen, aber liebe Leute, wenn ihr wollt, können wir natürlich spontan ein Gewinnspiel machen.
Okay, cool.
Also ich weiß nicht, wie ihr eure Hörer und Hörerinnen da animieren wollt, aber wenn hier die Möglichkeit besteht, kann ich gerne an einen Hörer, eine Hörerin von euch ein signiertes Exemplar kostenlos verschicken. Da müssten wir uns jetzt nur ausdenken, was sie machen sollen.
Wir könnten quasi auf Kommentare und Zuschriften sammeln und dann mal in einer gemeinsamen Session einfach einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen.
Ja, das so. Ich kann dann ein Kind von mir fragen und sagen, ich mache dann so eine Anordnung und dann wird blind gezogen, das können wir machen. Also wer Interesse an dem Buch hat, ich verschenke ein signiertes Exemplar. Ich übernehme auch die Portokosten nach Deutschland. Wer sich dafür interessiert, möge das auf eurer Website kommentieren.
Wunderbar. Wobei kommentieren auf der Website, glaube ich, schwieriger ist. Das heißt, wir machen es so, dass diejenigen, die Interesse haben, eine E-Mail an uns schreiben. Und diese E-Mail sammeln wir dann und du wirst dann den Gewinner sozusagen rausziehen.
Wunderbar.
Kleiner Einschub an dieser Stelle. Die Teilnahmebedingungen für die Buchverlosung findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge auf unserer Webseite www.stoikerpodcast.de.
Ja, wunderbar. Das hatten wir bisher auch noch nicht. Ein Gewinnspiel. Das ist eine tolle Animation. und fast schon die Abmoderation, würde ich sagen. Christian, vielen, vielen herzlichen Dank. Es sei denn, du möchtest jetzt noch unbedingt etwas loswerden. Das ist, glaube ich, nicht, das ist nicht der Fall, so wie ich gerade sehe. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die Vorstellung des Buches, Die Nacht der Fragen und der Morgen danach, ein Roadtrip durch die Geschichte der Philosophie, erhältlich beim Dietrich Verlag. Für all diejenigen, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Wir verlinken das natürlich alles und werden das in die Shownotes aufnehmen. Schön, dass du da warst, Christian. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im akademischen Kontext oder eben auch hier in dem Podcast. Ich glaube, auch der Ralf, kann ich für Ralf sprechen. Wir würden uns sehr freuen und allen anderen wünschen wir jetzt eine schöne Restwoche. Also, macht's gut.
Wiedersehen aus Wien, wiederhören aus Wien. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.